Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall eine politische Motivation gibt, linguistische Unterschiede vorzuheben in diesem jugoslawischen, in dem slawischen Raum. Wie siehst du das? Gab es also ein Scheitern eines sozialistischen Skriptes oder gab es gar ein Fehlen der Orientierung in der Gesellschaft zum Tito, der über Jahrzehnte lang quasi diesen Staatenbund gehalten hat und seinen Personenkult? Gab es da ein Vertrauen und ein soziales Kapital, ein Miteinander, oder ist es bloß ein Gründungsmythos, der aufgearbeitet wurde und kein Halten hatte?
Ich glaube, wenn man viele Menschen fragt in den ex-jugoslawischen Ländern und fragt, ob das Leben heutzutage oder im sozialistischen Jugoslawien besser war, da würde die Mehrheit sagen, und da ist sagen, spielt auch die politische Orientierung weniger eine Rolle, würde sagen, dass es in den sozialistischen Zeiten besser war. Es liegt daran, dass es sowohl eine ökonomische Sicherheit gab, eine soziale Sicherheit gab, eine Form von Gesellschaftlichkeit, die auf Werten beruhten, die vielleicht nicht von allen geteilt wurden, die aber trotzdem vorhanden waren und gelebt wurden. Und das ist sozusagen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Alle Staaten zehren eigentlich davon, was der Sozialismus aufgebaut hat. Es ist mehr oder weniger nichts Neues mehr hinzugekommen, bis auf so ein bisschen Fassadenrenovierung und irgendwelche hässlichen Neubauten. Und wenn man sich das anschaut, muss man natürlich sagen, klar ist sozusagen Jugoslawien ein Land gewesen, wo sozialistische Ideen weit fortgeschritten waren und vielleicht, man könnte so weit gehen, vielleicht am besten in einer moderneren Gesellschaft mit umgesetzt wurden, was sozusagen im historischen Kontext angeht. Dass es sozusagen auseinandergebrochen ist, hat nicht damit was zu tun, dass irgendwann ein Skript oder irgendwas anderes nicht gut gelaufen ist, sondern eher in den inneren Widersprüchen, die aus dem System selber und aus der Auseinandersetzung im globalen Maßstab entstanden ist. Und da würde ich sozusagen eher den Blick hinwenden, anstatt auf einer rein deskriptiven kulturwissenschaftlichen Ebene.
Verstehe. Aber als sich der Tito vom Stalin entfernt hat, habe ich gelesen, dass es Annäherungen der USA gab und auch Europas. Genau. Was nun letztlich eigentlich eine Westöffnung war oder eben, also die Grenzen zum Westen hin waren ja offen. Trotzdem gab es Verteilungskonflikte und es gab also auf jeden Fall eine soziale Frage, die zwar durch den Sozialismus im Fokus lag, sich nun aber in einem starken Nationalismus verklärt hat und ethnisch aufgeladen wurde. Auch wenn man von einer Art ethnischen Schlüssel in Anführungszeichen sprechen kann, jetzt im Parlament etc., wurden ja Minderheiten berücksichtigt. Aber was ist deine Meinung zu dieser Eskalation und diesem blutigen Niederschlagen, wie du gesagt hast, zum Ende Jugoslawiens?
Also die jugoslawische Linke oder sagen wir der Bund der Kommunisten hat darauf gesetzt, dass sich diese Nationalitätenfrage irgendwann erübrigt. Bis dahin muss natürlich damit umgegangen werden. Da würde ich sagen, wurde der falsche Weg genommen, dass man diese Nationalitäten weiterhin bestärkt hat, also ethnische Identitäten teilweise neu kreiert hat, wie die bosnische, dass daraufhin auch eine Form von Identitätspolitik angeboten wurde, die aber nie auf, also es wurde nie Jugoslawismus oder die Idee, man ist Jugoslawe, als Frage von einer ethnischen Identität direkt aufgeworfen. Es wurde fast schon eher mit dagegen gearbeitet, beziehungsweise akzeptiert, wenn Menschen das individuell für sich gemacht haben. Wenn es nun aber zu Krisen kommt und der Sozialismus durchlebte auch verschiedene Phasen von Krisen, also ökonomischen Krisen vor allem, ist die Frage, wie wird das, was noch da ist, verteilt, innerhalb der Gesellschaft verteilt. Und da ist natürlich die nationalistische Antwort darauf eine ethnische Identität und daran sozusagen die Verteilungsfrage geregelt werden. Das hat in Jugoslawien sowohl Anfang der 70er Jahre mit dem sogenannten kroatischen Frühling schon einen ersten Anlauf genommen und hat sich dann auch weiterhin verschärft. Klar ist sozusagen der Tod Titos als eine integrale Figur sagen von Jugoslawismus, von Sozialismus, von der ganzen Idee dahinter. Der Tod ist natürlich eine Wegmarke, aber es hätte natürlich auch irgendwas anderes sein können. Also klar, er musste sterben, so, also das ist sozusagen natürlich gegeben, aber es ist wie so ein Moment, was sozusagen das besonders sinnbildlich macht. Aber so oder so hätte es die Konflikte gegeben, weil es in der Form von, wie der Staat aufgebaut war, wie die Ökonomie aufgebaut war, immer wieder zu Krisen gekommen ist. Die Krisen natürlich nicht beseitigt werden konnten. Und die Frage, wie werden sie verteilt, auch ein Pfad da war, der sagen, eine nationalistische Antwort gegeben hat. Und in dieser Auseinandersetzung hat natürlich dieses Identitätsangebot von du bist Kroate, du bist Serbe, du bist Bosniake und so weiter und so fort, hat natürlich sehr stark gezogen, ohne dass der Bund der Kommunisten einheitlich dagegen reagiert hat, weil aus dem Bund der Kommunisten selber diese Identitätsangebote auch mit bedient wurden. Ergo, die regierende Partei hat den Staat sich selbst auffressen lassen bis hin zum Bürgerkrieg. Wie sozusagen eine andere ökonomische Verteilung hätte funktionieren können, kann man weit und breit diskutieren. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, feststellen, dass das sozusagen der Kern der Auseinandersetzung ist. Plus dazu natürlich, dass das im globalen Maßstab es nicht gerade sinnvoll für die westlichen Staaten war, dass es ein starkes Jugoslawien in der Region gibt, die sozusagen damit einen starken Staat auf dem Balkan und deswegen alles daran gesetzt wurde, diesen Staat zu sabotieren, separatistische Kräfte zu unterstützen und so weiter und so fort, um den Krieg damit mehr oder weniger anzuheizen.
Man wissen nicht so wirklich, woran man sich festhalten kann, ob das jetzt darum geht, Separatisten, ob die nur aus Krisenzeiten erwachsen oder entwachsen oder ob es einen Nährboden gibt, einfach nur in diesen Nationalgründungsmythos, den man schafft, um überhaupt eine Kultur und eine Nation zu legitimieren. Und wie das jetzt in diesem sozialistischen System schiefgehen kann, so wie es in einem kapitalistischen System schiefgehen kann, wobei Jugoslawien ja besonders spannend ist, da es so unglaublich blutig zu Ende ging, nach, weiß nicht, 80, 100 Jahren Stabilität. Und sich diese Staaten nicht wirklich erholt haben auch seitdem?
Naja, also das Zusammenleben der verschiedenen Völker war ja immer mit Spannungen aufgeladen und hatte auch immer sehr viel mit was an historischen Rucksack mitgetragen wurde. Darunter wurde das natürlich auch immer schwerlicher. Also sagen wir auch im Königreich Jugoslawien, dem ersten Jugoslawien, gab es natürlich auch diese Konflikte, gab es auch die Verteilungskämpfe, gab es auch das Gefühl von einigen Völkern, von anderen Völkern bevormundet zu werden, dass man zu kurz kommt und so weiter und so fort. Also das friedliche Zusammenleben über 100 Jahre ist sozusagen kein Narrativ, den man irgendwie bedienen kann. Also wenn man sich anschauen will, ist ja das Interessante, es gab weitreichende Rechte für Minderheiten. Gleichzeitig hat man dadurch auch befördert, dass Minderheiten oder dass andere Völker sich als benachteiligt gefühlt haben. Die Frage, ob der Gründungsmythos Jugoslawien oder die Nationalitätenpolitik und so weiter, also man muss es, glaube ich, nicht im ganzen historischen Kontext anschauen. Einfache Antworten können da helfen, müssen es aber nicht zwangsläufig. Deswegen, also ich würde es nicht getrennt voneinander betrachten, sondern schon eher als eine Einheit, einen Weg, der da gegangen wurde, der interne Problemlagen hatten, wie auch externe Problemlagen. Das dieser Bruch mit Stalin, Hinwendung zum Westen, was ja vorhin der Ausgangspunkt ja auch irgendwie war, ist so ein Beispiel da, wie internationale Politik betrieben wurde, von Jugoslawien selber aus, dann auch Blockfreienbewegung und so weiter und so fort. Aber daraus ableiten zu können, wie sich der Staat hätte anders entwickeln können, kann man Gedankenspiele anstellen. Aber ich glaube, da kommt man nicht weiter. Also ich glaube, man muss sich das in jeden einzelnen Konflikt irgendwie generell anschauen und dann kann man schon irgendwo sehen, wo die Triebfedern sind. Und da würde ich sagen, dass Kriege und solche bewaffneten Konflikte da auftreten, wo es um Ressourcen geht, wo es um die Frage von Verteilungskämpfen geht und so weiter. Also das ist so, ich glaube, niemand ist bereit, einen Krieg zu führen für Nichtigkeiten. Also klar, sind diese Identitätsangebote, auch diese ethnischen, nationalistischen, das ist niemandem angeboren. Aber wenn diese Angebote da sind und wenn die eine mögliche Antwort auf Fragen geben, die Leute umtreibt, dann ist das eine Sache, die dann wirkmächtig wird. Da kann man sich dann daneben stellen, kann sagen, aber Identitäten sind konstruiert, bla bla. Hilft aber in dem Moment erstmal nicht weiter, obwohl man halt recht hat. Aber man muss halt schauen, und das war, glaube ich, auch der Fehler im sozialistischen Jugoslawien von linken Kräften, die diese nationalistischen Identitätsangebote nicht bedient haben, sondern eher dagegen arbeiten wollten, zu schauen, was sind denn eigentlich die Sachen, die Leute umtreiben und die eigentlich bearbeitet werden müssen.